MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, ich weiß ja nicht, ob Sie am Wochenende schon unterwegs waren auf dem Tollwut-Gelände, denn seit dem Wochenende ist ja Tollwut-Zeit hier bei uns in München. Ja, im Gegensatz zu anderen Festivals ist das Tollwut klimatechnisch unbedenklich. Und das liegt an ganz vielen verschiedenen Maßnahmen, so die Sprecherin des Tollwut, Stefanie Kneer.
Wir machen ganz konsequent Mülltrennung auf dem Festival und wir haben natürlich auch einfach nachhaltige Veranstaltungstechnik. Wir haben nur LED-Strahler, die einfach weniger Strom verbrauchen. Und den Strom, den wir verbrauchen, das ist Ökostrom der Stadtwerke München zu 100%. Und das, was wir dann letztlich doch an CO2 verbrauchen müssen, weil ein Festival verbraucht nun mal Ressourcen, das gleichen wir dann auch noch über Atmosphäre aus.
Eine der wichtigsten Stellschrauben in Sachen Umweltschutz hat mit dem Essen zu tun und das schon seit den 80er Jahren.
Also es war immer schon Engagement für Mensch und Umwelt dabei und für die Kultur. Und man sieht es an unseren Gastroständen zum Beispiel, es ist alles Bio. Wir gehen auch ganz offen damit um, wenn es mal was nicht in Bio gibt. Und es ist einfach klar für uns, wir wollen die Umwelt schonen, damit unser Klima schützen, damit wir eben eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen ermöglichen können.
Ja, und dass auf dem Tollwut alles, was geht, bio und regional ist, kommt bei den mehr als 800.000 Besuchern super an.
Also zu Hause kaufen wir eigentlich fast nur Bio-Sachen und deswegen finde ich es echt cool, weil in den meisten Restaurants ist halt nicht alles Bio und deswegen finde ich es halt gut, dass man hier sich so sicher sein kann.
Also ich finde es großartig. Ich komme selber vom Land und auch aus quasi Landwirtschaftsfamilien. Insofern finde ich das natürlich großartig und ich denke, man schmeckt es auch.
Ich finde es auch mega, ja, dass hier eben wie Bio-Produkte angeboten werden und in hochwertiger Qualität. Und wir fühlen uns hier ganz wohl. Wir haben auch gerade was gegessen.
Wir kommen auch immer sehr gerne her. Wir kommen aus Salzburg und genießen das eigentlich, dass man da durch die ganze Welt eigentlich essen kann. Und dass das eigentlich auch von den Zutaten eigentlich immer so gesund ist, sagen wir so.
Ja. Das ist super schön, weil das ist eine ganz hohe Wertschätzung. Man hat das Gefühl, alles, was man kauft, ist halbwegs gesund, wenn auch super teuer. Aber dass es hier Bio ist, ist eine tolle Einstellung und klasse.
Ja, und Stefanie Kneer sagt, Spaß beim Festival und Schutz der Umwelt, das ist absolut kein Widerspruch.
Und ich glaube einfach, wenn die Menschen herkommen, sich austauschen können, in einem unserer Biergärten sitzen, Freude haben mit Freunden, mit Bekannten, wenn sie ein Konzert genießen, wenn sie im Amphitheater sind und da Performances erleben, dann gehen sie ganz entspannt raus. Und ich glaube, das schützt uns alle und das schützt letztlich auch unsere Umwelt.
Tja, und mit gutem Gewissen, auch in Sachen Umwelt und Zukunft, feiert es sich auf jeden Fall noch besser. Noch bis 20. Juli läuft das Tollwut und wir wünschen an dieser Stelle viel Spaß. Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Die meisten Unfälle passieren nicht im Straßenverkehr, nein, sie passieren zu Hause. Fast jeder zweite tödliche Unfall ereignet sich im häuslichen Umfeld. Oft werden Gefahren im Alltag unterschätzt. Worauf man achten sollte und wie man Unfälle vermeidet, darüber sprechen wir jetzt mit Marco Runge vom Verbraucherservice Bayern. Herr Runge, warum passieren denn so viele Unfälle, gerade im eigenen Zuhause?
Weil wir uns dort sicher fühlen. Oft nehmen wir Risiken gar nicht mehr bewusst wahr. Im Alltag, da spielen dann Faktoren wie Zeitdruck, Routine oder Unachtsamkeit eine große Rolle. Da werden dann Stolperfallen, rutschige Böden oder ungeeignete Hilfsmittel schnell unterschätzt. Gerade Kinder und ältere Menschen sind hier besonders gefährdet.
Was sind denn die häufigsten Unfallursachen im Haushalt?
An erster Stelle stehen ganz klar Stürze. Also von Leitern, Hockern und so weiter oder durch herumliegende Kabel oder Teppichkanten. Und auch Brände durch defekte Geräte oder unbeaufsichtigte Herdplatten spielen eine große Rolle. Und nicht zu vergessen Stromunfälle oder Verletzungen durch scharfe Gegenstände in der Küche und im Haushalt.
Was kann ich denn konkret tun, um mein Zuhause sicherer zu machen?
Viele Maßnahmen sind relativ einfach umzusetzen. Wichtig ist vor allen Dingen Ordnung. Laufwege frei halten, Kabel sichern, für gute Beleuchtung sorgen. Bei Leitern sollte man auf jeden Fall auf geprüfte Qualität achten und niemals auf irgendetwas Wackeligem hochsteigen. Was die Brandgefahr angeht, hier Rauchmelder nutzen oder einen geeigneten Feuerlöscher auch parat halten. Das erhöht die Sicherheit zusätzlich. Und bei Elektrogeräten gilt auf jeden Fall, nur intakte Geräte verwenden und Mehrfachsteckdosen nicht überlasten.
Gibt es denn einen Tipp, der oft unterschätzt wird, aber viel bewirken kann?
Ja, das ist tatsächlich das Thema Aufmerksamkeit. Viele Unfälle passieren in Routinesituationen. Sich bewusst zu machen, wo im eigenen Zuhause Risiken liegen und regelmäßig zu prüfen, ob alles sicher ist, das kann sehr viel verhindern. Und im Notfall ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Also Rauchmelder und Feuerlöscher bereithalten. Aber es schadet auch nicht, von Zeit zu Zeit seine Kenntnisse in Erster Hilfe aufzufrischen.
Das war Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort. Die Priesterweihe ist in jedem Bistum ein Highlight. Und am kommenden Samstag ist es auch hier bei uns im Erzbistum München und Freising wieder soweit. Kardinal Reinhard Marx wird drei junge Männer im Freisinger Dom weihen. Was sie dazu bewegt hat, diesen Weg einzuschlagen und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, das hören Sie jetzt von meiner Kollegin Maria Ertl.
Die Priesterweihe steht am Ende eines langen Weges. Natürlich das Studium, die Ausbildung, aber vor allem die Berufung gehören dazu. Weihekandidat Martin Brenninger denkt schon lange darüber nach.
Ich will Priester werden, weil ich selbst einen Ruf verspüre in die Kirche. Das hat ja ganz früh angefangen in meiner Ministrantenzeit und ich da die Kirche erlebt habe als eine Gemeinschaft von Suchenden, die nach Gott fragen, die nach Gott suchen in ihrem eigenen Leben. So ein Priester will ich sein, einer, der Menschen versammelt und auch Menschen an der Hand nimmt und sie auf ihrer Suche nach Gott begleitet.
Ein Leben als Priester bedeutet für die jungen Männer eine große Herausforderung, nicht nur wegen Ehelosigkeit und Zölibat. Weihekandidat Christian Ilsen formuliert seinen Anspruch an sich selbst so.
Ich glaube, dass ein Priester immer ein Stück weit Vorbild ist und da muss er sich selber immer gründlich prüfen, Mut haben, etwas zu erneuern. Und ich glaube, dass das sehr ambitioniert generell ist, das priesterliche Leben. Und dass man aber auch nicht Scheu davor haben sollte. Also ich möchte diese Herausforderung annehmen und Menschen einerseits Vorbild sein, aber auch andererseits Begleiter sein.
Der Dritte im Bunde, der am Samstag von Kardinal Reinhard Marx die Priesterweihe empfängt, ist Stefan Chong. Er kommt aus Südkorea, hat sein Studium hier beendet und freut sich auf seine neue Aufgabe als Priester. Nirgends, findet er, ist seine Kraft besser eingesetzt.
Das ist eine gute Einsatz und eine gute Kraft und ein sehr guter Dienst für die Gemeinde. Das ist für die Menschen. Dafür lebe ich weiter als ein Priester.
Bevor die Priesterweihe ansteht, sind die drei Weihekandidaten diese Woche auf Exerzitien, um sich in Ruhe auf ihren großen Moment vorzubereiten. Maria Ertl fürs MKR, das Kirchenradio.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit mit Bernhard Löhlein.
Was für ein komischer Laden ist das denn? Augen in Gläsern gibt es hier, Pilze und Alraunen. Ich sag nur, herzlich willkommen im Morty Sorty Magic Shop.
Worum geht es?
Dieser Morty Sorty muss ja ein ganz cooler Typ sein, denn wir wollen unbedingt als Lehrling bei ihm arbeiten. Dazu müssen wir die Zutatengläser schön nach Farben sortiert in die richtigen Regale einordnen und immer die aufsteigende Zahlenfolge beachten. Dann werden wir auch belohnt.
Was passiert?
Die Zutaten ziehen wir zufällig aus einem Beutel, werfen sie hoch in die Luft und dann sehen wir schon, auf welcher Seite sie liegen bleiben. Sprich, welche Zutat sichtbar ist. Nacheinander wählen wir eine aus und diese Auswahl ist das packende Element in diesem Spiel. Bleibt mir mein Auge mit der 10 noch übrig, bis ich dran bin? Selten habe ich bei einem Spiel so mitgefiebert.
Wie kommt's an?
Ganz klar ein Highlight in diesem Spielejahrgang. Das liegt auch an der Vielzahl an Varianten. Jede Partie spielt sich anders. Dazu die freche Grafik, ein tolles Spielerlebnis für die ganze Familie. Morty Sorty Magic Shop. Von Markus Slavicek ist erschienen im Verlag Schmidt.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Ja, vor kurzem wollte Kabarettist Wolfgang Krebs seinen Freund Pfarrer Josef Feck in Rottenbuch besuchen. Er war ein bisschen zu früh dran und ging kurzerhand in die Kirche, auch um der Hitze für einen Moment zu entkommen. Ja, und in der Kirche erwartete ihn dann Ruhe, kühle Luft und Stille. Tja, auch die Kirche in Rottenbuch ist ein Ort, der sofort entschleunigt. Aber warum ist das eigentlich so? Warum entschleunigt man so gut in der Kirche? Eine Frage, die uns bestimmt die beiden ja am besten selbst beantworten können. Servus, ihr zwei.
Servus,
ja,
servus.
Hallo. Grüß Gott.
Also, Kirche entschleunigt?
Also ich bin mir ganz sicher, allein der Kirchenraum und diese ganze Verankerung, wir sehen da in der katholischen Kirche die Heilige Maria vorne, die Mutter Gottes, wir sehen Figuren, wir sehen Jesus, wir sehen die Kerzen brennen, vielleicht zündet man eine Kerze an, vielleicht denkt man an die, die verstorben sind, die nicht mehr leben, an betet für nahe Verwandte oder Freunde, und da wird er automatisch an die Frage geführt, wo geht's mit mir mal hin, wenn es soweit ist. Also ich glaube, das ist immer ein ganz ernster Moment. Habe ich mich sortiert, bin ich mit mir im Reinen, bin ich mit Gott im Reinen, und ich glaube, das führt zur Ruhe.
Wolfgang, machst du das jetzt öfter? Weil ich meine, schau dir doch mal den Pfarrer an. Er wirkt ja fast tiefenentspannt dank täglichem Besuch seines Gotteshauses in Rottenbuch.
Absolut, der ist so entspannt. Den bringen Sie nicht mehr aus der Ruhe.
Er muss auch entspannt sein und entspannt bleiben, weil bei dieser schönen Frage, inwieweit Kirche entschleunigt, habe ich meine Jugendlichen und meine Firmlinge vor Augen, die halt sagen würden, ja mein Gott, na, weil Kirche einfach langweilig ist.
Ja, das ist für die so. Die
langweilig.
Langweilig. Und das ist, ja. Sag mir was, langweilig.
Ja, viele Kirchen sind sonntags oft leer oder immer leerer, obwohl doch so viele Menschen nach Halt, Sinn und Orientierung suchen. Wie siehst du denn das?
Ich nehme das in meinem Umfeld nicht wahr, dass die Kirchen leerer werden. Ich habe eher den Eindruck, bei uns kommen wieder mehr Besucher. Also das kann ich so nicht teilen. Das ist stabil auf niedrigerem Niveau als noch in den 80er Jahren, als ich regelmäßiger drin war in der Kirche. Aber es ist schon so, dass man... Es macht ja nicht die Masse in dem Fall aus, sondern der feste Glaube. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute, die mit mir in der Kirche sind, auch danach, so machen wir sich sogar noch austauschen, am Kirchplatz stehen, miteinander ratschen, sagen, heute war es wieder gut, war eine tolle Predigt und so. Also ich habe den Eindruck, es sind mehr.
Ja, wir sind auf einem niedrigen Niveau, sagen wir,
Antwort, genau.
Auf niedrigem Niveau stagniert.
Genau, stagniert vom Amt des Arbeitslosen ab, das wird stagnieren.
Genau. Also ja, aber es ist auf einem niedrigen Niveau. Was ist denn heute los? Stagniert. Stagnieren die Zahlen. Aber ich merke es auch, also es ist jetzt nicht ganz bodenlos, aber es sind schon wenige, muss man sagen. In Deutschland gehen, ich habe jetzt mal rausgeschaut, in Deutschland gehen jeden Sonntag, aber immerhin noch 1 Million Menschen gehen am Sonntag in die Kirche in Deutschland. Das ist immer eine ganze Menge. Damit sind wir die größte Bewegung Sonntag für Sonntag. Aber wenn ich schaue, dass der Papst Leo jetzt in einem Gottesdienst in Spanien 1,2 Millionen auf einen Schlag da hatte, ne? Ja. Dann sind wir da schon weit weg.
Und es war ja letztes Jahr schon so, als die Jugend sich getroffen hat, da war das ja auch schon so. Ja,
also in Rom,
dieser Riesengottesdienst.
Eben, es gibt so auch so Gegenbewegungen. Also manchmal, wenn auch die Kirchen auch wieder voller, aber insgesamt lässt schon die Kirchenbindung immer noch zu wünschen übrig.
Mhm.
Stagniert. Jetzt haben wir's.
Ja, dann stagnieren wir nicht. Bei der neuen Podcast-Folge Vergelt's Gott, dem fröhlich-katholischen Schlagabtausch mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck. Natürlich jederzeit auf innehalten.de oder mit der Kirchenradio-App. Egal auf welchem Weg, unbedingt reinhören und jede Menge Spaß haben. Wir wünschen eine gute Zeit. Am Donnerstag bestreitet Deutschland bei der Fußball-WM sein letztes Vorrundenspiel gegen Ecuador. Auf den ersten Blick hat die Partie keine große Bedeutung mehr, denn wir haben uns ja bereits fürs 16. Finale qualifiziert. Trotzdem gibt es aber Fans auf beiden Seiten, die dieses Spiel feiern werden. Dazu gehören zum Beispiel alle, die sich im Erzbistum München und Freising für die Partnerschaft mit der katholischen Kirche in Ecuador engagieren. Die Partnerschaft lebt vor allem von jungen Freiwilligen, die sich für ein Jahr im jeweils anderen Land engagieren. Aurelia Eich ist gerade als Freiwillige in Ecuador und hat schon mal zur Einstimmung auf das Spiel das Nationaltrikot der Ecuadorianer geschenkt bekommen.
Ich werde das auch tragen. Also ich freue mich auch drüber tatsächlich, dass an diesem Tag so ein bisschen so meine zwei Heimaten derzeit so ein bisschen vereint werden, sage ich jetzt mal. Ich würde mich natürlich trotzdem ein bisschen mehr drüber freuen, wenn Deutschland gewinnen würde, weil es trotzdem noch so ein bisschen so mein erstes Ding ist. Ich sage, dass es ein 2-1 für Deutschland wird.
Ähnlich wie Aurelia Eich ist auch Jorge Osorio hin und her gerissen. Der Ecuadorianer hat vor einigen Jahren seinen Freiwilligendienst in München absolviert und ist später zurückgekommen, um zu studieren. Mittlerweile arbeitet er in München und hat hier seine zweite Heimat gefunden. Jorge erzählt, dass er gerade mit seinen deutschen Freunden unterwegs war, als die Partie Ecuador gegen Deutschland gelost wurde.
Jorge, guck mal, wir spielen gegen Ecuador, wir spielen gegen Ecuador. Also, oh je, oh je. Ja, also ich freue mich schon auf das Spiel, das wird auch ganz schön interessant. Ich glaube, es wird 1-1 sein. Also ich glaube, es wird unentschieden sein.
Es gibt aber auch Ecuadorianer, die das anders sehen, berichtet Christina Singer. Sie war 2014 als Freiwillige in Ecuador und engagiert sich bis heute im Partnerschaftsrat. Dabei hat sie auch Kontakt zu den Ecuadorianern, die gerade ihren Freiwilligendienst im Erzbistum leisten.
Ja, die sind natürlich auf jeden Fall für Ecuador und haben dann auch schon mal gesagt, ja, also an dem Tag sind wir dann nicht befreundet, weil du wirst ja für Deutschland sein und sie sind dann für Ecuador und da müssen wir dann 2 Stunden unsere Freundschaft quasi pausieren und danach können wir wieder Best Friends sein. Das wäre, glaube ich, das Größte für sie, wenn Ecuador Deutschland schlagen würde.
Was ja auch tatsächlich passieren muss. Denn nur mit einem Sieg hat Ecuador überhaupt noch eine Restchance, in die erste K.O.-Runde einzuziehen. Dementsprechend großzügig zeigt sich Christina Singer beim Tippen.
Ich würde mir an sich ein Unentschieden wünschen, aber wenn es Ecuador zum Weiterkommen braucht, wäre auch ein Sieg von Ecuador sehr schön.
Also für alle Deutschen, die das südamerikanische Land lieben, heißt es großzügig sein und die Daumen drücken, damit Ecuador vielleicht doch noch weiterkommt. Wer mitfiebern möchte, am Donnerstag ist Anstoß um 22 Uhr deutscher Zeit. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Wir vom St. Michaelsbund feiern ja heuer 125-jähriges Bestehen. Viele kennen uns natürlich über die Büchereien, über die Buchhandlung Michaelsbund, unsere Medienarbeit, das Inhaltenmagazin, natürlich auch uns, das MKR, das Kirchenradio. Was aber so mancher vielleicht gar nicht weiß, der St. Michaelsbund macht auch Fernsehen. Und zwar für das Landesfenster von RTL in Bayern, für das Format TV Bayern Live. Zu sehen gibt es das Ganze jeden Samstag von 17:45 bis 18:45. Und einer, der genau daran mitarbeitet, ist jetzt hier bei mir im Studio, nämlich mein Kollege Jochen Reiling. Servus Jochen.
Servus Ivo.
Jochen, du machst ja unsere Fernsehbeiträge zusammen mit 2 Kolleginnen und Kollegen. Also ein kleines Team mit aber einer ziemlich großen Wirkung. Was macht ihr denn da eigentlich ganz genau?
Also wir machen sehr, sehr viel. Ganz grob gesagt machen wir vor allem 3 große Aufgaben. Die erste ist die Zulieferung eben für RTL, du hast es gerade gesagt. Der zweite große Bereich ist die Auftragsarbeit. Also wir bekommen Aufträge von Organisationen, vom Erzbistum, machen für die Filme, Imagefilme, Dokumentationen. Und der dritte Bereich sind Aufträge intern. Also zum Beispiel dieses Jahr der große Film zum Jubiläum, den wir machen. Mhm. Oder eine Buchvorstellung. Also, genau.
Also, ihr habt so einiges auf der Palette. Das heißt, ihr macht nicht nur für Fernsehen, sondern auch fürs Internet dementsprechend Filmchen.
Richtig.
Da kann man euch also auch buchen, für beides. Gut. Aber ihr seid ja nicht mit einer riesigen Fernsehabteilung unterwegs, sondern, wie ich schon gesagt habe, zu dritt. Wie entscheidet ihr denn, das ist jetzt ein Thema für uns und das muss ins Fernsehen oder das müssen wir jetzt bringen?
Also, darüber entscheiden letztendlich tatsächlich nicht wir, sondern die gesamte Redaktion. Also, wir stellen, sage ich mal, ein Thema vor. Und die Kollegen aus Print, Radio, Online dürfen natürlich mitreden und dürfen sagen, hey, finden wir auch toll. Und wenn dann die Mehrheit sagt, ist ein Thema für uns, dann machen wir es.
Was sind denn das für Themen genau? Eher kirchlich, eher sozial, kulturell oder ist es eine Mischung aus dem Ganzen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Also tatsächlich aus allen 3 Bereichen. Uns ist dabei wichtig, es muss ein Thema sein, was quasi in der Lebenswelt der Zuschauenden vorkommt. Also Themen, die quasi jeden angehen. Zum Beispiel Hochzeit, sage ich mal.
Okay, ja.
Viele Leute heiraten noch. Alle zeigen wir, warum ist Heiraten immer noch wichtig und schön. Mhm. Oder eine Schuldnerberatung, wenn jemand Probleme mit Geld hat. Oder wenn jemand krank wird, also eine Krankenhausseelsorge. Da zeigen wir ganz konkret, was kann denn Seelsorge im Krankenhaus leisten.
Okay. Mal vielleicht so hinter die Kulissen geguckt. Wie läuft denn so ein Dreh wirklich ab? Also vom ersten Anruf bis zum fertigen Beitrag. Was passiert da so alles?
Also genau so geht's los. Wir telefonieren erstmal. Wir suchen uns Protagonisten. Wir brauchen jemanden, der halt vor die Kamera treten will. Das ist manchmal ganz einfach, manchmal gar nicht einfach, weil Leute ja auch wirklich von sich erzählen sollen und müssen. Und das mag nicht jeder. Also sage ich mal, wir kommen nicht immer gleich auf Anhieb zusammen, aber wir finden letztendlich jemanden. Also anrufen, recherchieren.
Kamerascheue erstmal aktivieren, richtig, dass sie vor die Kamera treten, eventuell.
Genau. Gut. Das mag nicht jeder.
Okay.
Kann ich verstehen. Dann suchen wir uns ein Team zusammen. Also im Bestfall sind wir 3 dann auch aus dem Michaelsbund da und können drehen. Dann Auto buchen. Equipmentladen, vielleicht Übernachtung buchen, dann gehen wir los. Und für den klassischen 6-Minuten-Beitrag drehen wir in der Regel so einen Tag, tatsächlich.
Okay.
Also einen Tag vor Ort. Also wir drehen jetzt nicht den ganzen Tag, aber wir haben Anfahrt, Rückfahrt. Ja, dann kommen wir zurück, spielen das Material ein und dann geht es ans Schneiden und Texten. Also einer von uns dreien macht die Redaktion, heißt, er erstellt einen Text. Im Bestfall schneidet er dann auch dann den Beitrag, weil er dann auch weiß, worauf es ihm ankommt. Und das ist je nach Beitragslänge halt, ich sage jetzt mal, von einem Tag bis ja, zwei Tagen für 6 Minuten. Und dann wird noch vertont, also ein Sprecher. Auch du sprichst ja manchmal für uns, lieber Ivo.
Manchmal, ja.
Sehr gut gefällt. Und also vertont. Okay. Dann kommt noch Musik dazu, um das Ganze ein bisschen auch so emotional zu machen.
Klar.
Dann wird es ausgespielt für alle, also für Online und Fernsehen. Und dann geht es an den Sender oder auf unsere Homepage.
Also definitiv anders als beim Radio, wo es eigentlich nur einen Redakteur, Moderator und vielleicht den Protagonisten noch braucht. Ihr braucht Bilder, Menschen, Orte, Situationen. Gibt es da so einen Lieblingsbeitrag, wo du sagst, das fand ich den schönsten oder für mich emotionalsten? Den kann man ja noch nachgucken, den kann man ja nachsehen auf...
Wir haben alles online, richtig?
Auf genau. Unserem YouTube-Kanal.
Richtig. Ja. Ich würde sagen, also rein persönlich waren für mich die eindrücklichsten Geschichten die im Ausland. Wir haben so einmal im Jahr mit Missio oder Renovables eine Auslandsreise. Mhm. Und das ist deswegen einfach beeindruckend, weil man halt nochmal ganz anderes... ganz andere Menschen kennenlernt,
ja.
Die ganz andere Sorgen haben, meistens viel mehr Sorgen als wir, materielle Sorgen, auch Angst vor Krieg, vor Vertreibung, vor, also wirklich die Angst um ihr Leben haben müssen. Das geht natürlich schon unter die Haut.
Ja.
Nichtsdestotrotz, also ich sage jetzt mal, einer unserer meistgesehenen Beiträge ist der über ein Kinderhospiz. Das ist auch was natürlich unheimlich nahe geht. Also wenn Kinder sterben müssen, mhm. Und wir dabei sein können, die Eltern zu befragen, was es mit ihnen macht, wie sie damit umgehen. Das ist was, das vergisst man nicht.
Das glaube ich gerne. An dieser Stelle, wann läuft der nächste Beitrag? Diesen Samstag sind wir schon wieder dran.
Richtig, diesen Samstag, der 27. Juni. Diesmal geht es ums Handwerk, Kirche und Handwerk. Also es gibt ganz viele Handwerker, die auch für die Kirche was tun. Mhm. In dem Fall haben wir einen Glockengießer besucht, einen Kirchenmaler und einen Kirchenschnitzer.
Sehr schön. Also, einschalten lohnt sich definitiv auch diesen Samstag wieder. Die Fernsehbeiträge des St. Michaelsbunds sehen Sie im Landesfenster von RTL in Bayern bei TV Bayern Live. Immer samstags von 17.45 bis 18.45. Mein Kollege Jochen Reiling war das, der hier bei mir im Studio war. Vielen herzlichen Dank dir.
Ich danke dir.
Egal ob im Freibad, am See, auf dem Balkon oder mit den Füßen in einem Eimer kaltem Wasser. Etwas zu lesen sollte man immer dabei haben. Die passenden Buchtipps gibt's jetzt von uns. Buchprofile, der MKR-Lesetipp, der Roman.
Katharina Fuchs, Schwesternland. Zum 100. Geburtstag ihrer Großmutter kehrt Antonia mit ihren drei Schwestern ins alte Ferienhaus im Havelland zurück. Ein Ort voller Erinnerungen, den die Familie Schwesternland nennt. Doch der frühe Tod des Vaters hat tiefe Spuren hinterlassen und alte Konflikte brechen wieder auf. Als Antonia in einem Familienstammbaum auf die Hugenottin Jeanne Beauvais stößt, beginnt sie eine Reise in die Vergangenheit. Die Spur führt sie ins Lyon des 17. Jahrhunderts, wo Jeanne Verfolgung, Flucht und eine verbotene Liebe erlebt. Nach und nach erkennt Antonia, wie eng die Schicksale ihrer Vorfahren und ihre eigene Geschichte miteinander verbunden sind. Ein bewegender Familienroman über Herkunft, Schwesternbande, Liebe und die Kraft der Vergangenheit. Schwesternland von Katharina Fuchs kostet 24 Euro.
Das Kinderbuch.
Johanna Lindemann. Oma teilen. Anna liebt ihre Oma und am liebsten hätte sie sie ganz für sich allein. Aber in den Ferien kommt noch Cousin Tarek zu Besuch und möchte ebenfalls Zeit mit seiner Oma verbringen. Kurzerhand beschließen die beiden, Oma gerecht aufzuteilen. Anna bekommt die linke Hälfte, Tarek die rechte. Von da an muss Oma mit einer Hand Spaghetti kochen und mit der anderen Pizzateig ausrollen. Das sorgt für jede Menge Chaos und lustige Situationen. Doch als Oma vor Erschöpfung einschläft, merken die Kinder, dass Teilen gar nicht so schlimm ist. Ein warmherziges und witziges Bilderbuch über Eifersucht, Familie und die Erkenntnis, dass Liebe größer wird, wenn man sie teilt. Oma Teilen von Johanna Lindemann kostet 16 Euro.
Das Sachbuch.
Stephen Greenblatt. Dunkle Renaissance. England im 16. Jahrhundert. Religiöse Konflikte, politische Intrigen, Seuchen und staatliche Überwachung prägen den Alltag. In dieser gefährlichen Zeit wächst Christopher Marlowe, der Sohn eines Schusters, zu einem der bedeutendsten Dramatiker seiner Epoche heran. Der amerikanische Literaturwissenschaftler und Bestsellerautor erzählt in diesem Buch von Marlowes kometenhaftem Aufstieg, seinen Verbindungen zum Geheimdienst der Königin, seinen provokanten Ideen und seinem rätselhaften Tod mit nur 29 Jahren. Dabei entsteht das faszinierende Porträt eines Genies, das die englische Literatur revolutionierte und den Weg für Shakespeare ebnete. Ein packend erzähltes Sachbuch über Kunst, Macht und eine ebenso glanzvolle wie düstere Epoche. Dunkle Renaissance von Stephen Greenblatt kostet 28 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Haben Sie sich eigentlich auch schon mal gefragt, wie eigentlich diese ganzen wegweisenden Pfeile auf dem Jakobsweg entstanden sind, beziehungsweise wer oder wie die da hingekommen sind? Einer, der diese Frage mit Sicherheit beantworten kann, ist mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur unseres Inhaltenmagazins, Florian Ertl. Servus, lieber Florian.
Grüß dich, Ivo.
Servus. Florian, verrat uns doch bitte, wer steckt denn da dahinter? Also, wie sind die ganzen Pfeile und Tafeln an der Strecke da hingekommen?
Ja, also, ich muss ja jetzt hier etwas beichten. Ich selbst war persönlich noch nie auf dem Jakobsweg unterwegs.
Auch nicht stückchenweise?
Nein, tatsächlich nicht.
Also unbewusst meine ich.
Ich war mal auf einer begleiteten Pilgerreise mit dem Bayerischen Pilgerbüro, die ich journalistisch begleitet habe, nach Fatima. Da sind wir dann auch nach Coimbra und was gekommen. Also, aber tatsächlich in Santiago war ich selbst noch nie oder auf dieser ganzen Wegstrecke. Aber ansonsten gut zu Fuß, aber zurück zur Geschichte. Ja, gute Frage. Wie kamen eigentlich diese gelben Pfeile, die den Pilgern den Weg nach Santiago de Compostela zeigen, wie kamen die dahin? Und es ist tatsächlich einem spanischen Pfarrer von vor 50 Jahren zu verdanken, dem Don Elias Valinha San Pedro. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Ich hoffe auch. Ich kenne ihn auch kein Spanisch.
Ein ziemlich hagerer Mann mit Brille. Wir haben ihn hier auf einer Büste bei uns abgebildet. Und ja, der saß in einem Dorf auf der Pilgerstrecke in Galicien, in O Sebreio. Und der Mann hat, jetzt würde ich mal sagen, mit heutigen Worten, das Potenzial für den Tourismus erkannt in dieser Ecke. Mhm. War ja alles völlig verschlafen und eigentlich völlig außerhalb des...
Im Gegensatz zu heute.
Außerhalb des Blickfelds der Öffentlichkeit, im Gegensatz zu heute. Und er war sehr was für Heimatkunde und engagiert und hat sich da eingesetzt. Und ja, er hat dann einfach mal angefangen, nachdem er seine Dissertation über den Pilgerpfad geschrieben hat, hat er sich also auch für diese jahrhundertealte Pilgerstrecke persönlich eingesetzt und dachte sich, jetzt müsste man eigentlich mal was tun und hat angefangen, auf offensichtlichen Steinen und Mauern gelbe Pfeile drauf zu zeichnen.
Und aus den gelben Pfeilen, die er gezeichnet hat, sind heute?
Genau, es sind zahlreiche Helfer dazugekommen und haben den historischen Jakobsweg ausgeschildert sozusagen. Der Bürgermeister war sofort auch mit dabei. Der ist immer, wie immer halt, wenn man riecht, da geht vielleicht irgendwas. Und so hat sich die ganze Geschichte entwickelt. Und letztendlich wurde der Camino Frances zum kulturellen Welterbe der UNESCO 1993 ernannt. Aber das hat der gute Pfarrer nicht mehr erlebt, denn er ist schon 1989 gestorben. Aber heute gilt er als der Urvater sozusagen für die Schilderung des Jakobsweges. Ist ganz eine interessante Geschichte.
Absolut. Aber kommen wir mal zurück zu uns nach München, beziehungsweise zu uns hier ins Erzbistum. Ihr stellt uns ja auch in der neuesten Ausgabe die drei neuen Priesterweihekandidaten vor.
Auch hier kann ich wieder was beichten sozusagen. Ich mache das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, dass wenn eine Priesterweihe bei uns im Erzbistum ansteht, dann besuche ich die Weihekandidaten im Priesterseminar, um sie ein bisschen zu porträtieren jeden. Das ist, muss man sich vorstellen, wenn da vor einem dann 5 oder 6 Weihekandidaten sitzen und da hast du vielleicht eine Stunde Zeit und du musst von jedem irgendwas einfangen. Das ist eine ganz schöne Aufgabe, muss man ziemlich konzentriert sein. Heuer sind es 3 Herren, 3 ganz unterschiedliche Herren. Mhm. Und es sind wirklich interessante Charaktere. Und am 27. Juni ist bei uns ja die Priesterweihe. Mhm. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ein Herr zum Beispiel hat eine besonders interessante Biografie. Der ist nämlich ein Südkoreaner, ein Gebürtiger, kommt aus Seoul und hat hier ja den Sprung nach Deutschland gewagt sozusagen, als ihm ein Mitbruder im Priesterseminar in Seoul, der heute bei uns hier in München im Priesterseminar tätig ist, ja, hat ihm gesagt, kommt doch nach München, in diese kleine Stadt. Im Vergleich zu Seoul ist München ja, sehr, gut. sehr klein.
Sind wir ein kleines Dorf.
Das lohnt sich. Und wer traut sich denn? Und da hat er tatsächlich diesen Sprung gemacht.
Sehr schön.
Und ja, jetzt erwartet er dann zur Priesterweihe eine große Delegation aus der Heimat. Und viele, viele, ich wusste das gar nicht, quer über die Welt sind offensichtlich Priester aus Südkorea verstreut. Und die kommen dann alle nach München zu dieser Primizweihe.
Sehr schön.
Also das kann etwas recht Buntes werden, glaube ich. Und auch die anderen beiden Herren, Ivo, natürlich. Jeder auf seine Weise.
Ich wollte gerade sagen, die sind bestimmt auch nicht langweilig. Die sind bestimmt auch dementsprechend mit einer schönen Geschichte verpackt. Dazu mehr in der neuesten Ausgabe unseres Inhaltenmagazins. Wie immer an und in vielen Kirchen im Erzbistum, im Abo ganz entspannt nach Hause geliefert und natürlich digital mit der Inhalten-App. Florian, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Ivo.
Wie bringt man Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen zusammen? Genau darum geht's beim Forum 31 in Fürstenfeldbruck. Das interkulturelle Familienzentrum im Brucker Westen feiert heuer sein 15-jähriges Bestehen und ist längst viel mehr als nur ein Treffpunkt. Hier wird gemeinsam gekocht, gefeiert, beraten und vor allem miteinander geredet. Was das Forum 31 so besonders macht, erklärt die Geschäftsführerin des Brucker Forums, Kerstin Jäger.
Wir haben sehr schnell gemerkt, dass es wahnsinnig gut ankommt, dort bei den Menschen einfach im Stadtviertel. Die sind zu uns gekommen, dann kamen immer mehr und neue Ideen dazu und so ist es langsam in den letzten 15 Jahren auch gewachsen.
Die Idee beim Forum 31 ist einfach. Menschen lernen einander kennen und bauen Vorurteile ab. Eine wichtige Rolle spielen dabei Ehrenamtliche, wie die Kulturdolmetscherin Heidi Jimenez. Die gebürtige Ecuadorianerin engagiert sich seit vielen Jahren im Forum 31.
Wir vermissen natürlich unser Heimatland, unsere Familie, unsere Kultur. Und das wollten wir auch hier haben. Und wir haben über ein Fest gehört. Wir wurden auch eingeladen und das hat uns sehr gut gefallen. Und dann haben wir mit dem Geschäftsführerin besprochen, um dass die vielleicht gibt die Möglichkeit, diese Veranstaltung zusammen zu machen, um hat geklappt. Und seit 2014 wir arbeiten zusammen, um nicht nur auf Feste, sondern auch die Leute hier integrieren.
Damit Menschen aus verschiedenen Kulturen überhaupt erreicht werden, setzt das Forum 31 auf persönliche Kontakte. Ehrenamtliche öffnen Türen zu ihren jeweiligen Sprach- und Kulturgruppen und laden andere zum Mitmachen ein. Dabei geht es nicht nur um Feste und Veranstaltungen, sondern oft auch um ganz praktische Hilfe im Alltag.
Die Leute brauchen viel Unterstützung. Nicht nur auf der Behörde, sondern auch für die Schule oder so Arzttermine. Das macht wirklich sehr schwer für die Leute, dass die deutsche Sprache nicht haben. Deswegen helfe ich die Leute gerne, wenn die Hilfe brauchen.
Das Forum 31 ist also weit mehr als ein Veranstaltungsort. Es ist Treffpunkt, Beratungsstelle und Netzwerk zugleich. Für Geschäftsführerin Kerstin Jäger ist dabei vor allem die Mischung der Angebote entscheidend.
Man lernt uns über die verschiedenen Wege eben kennen und kann sich dann das Angebot auch nochmal raussuchen, was für einen wichtig ist. Möchte ich regelmäßig dort ins Forum 31 gehen, um auch vielleicht längerfristige Kontakte aufzubauen oder bin ich einmal beim Fest der Kulturen dabei und lerne es überhaupt erst kennen. Ich glaube, der Angebotsmix, so sind wir gestartet und der ist auch nach wie vor vorhanden.
Das nächste Fest der Kulturen findet übrigens am Sonntag, den 5. Juli statt. Rund um das Pfarrheim von St. Bernhard in Fürstenfeldbruck von 11 bis 18 Uhr. Eine gute Gelegenheit für alle Interessierte, das Forum 31 näher kennenzulernen. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Wer das Forum 31 noch besser kennenlernen möchte, der hört am besten in unseren MKR-Podcast Unschlagbar rein. Jederzeit auf inhalten.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Eichstätt.
Musik.
Prozess um den Eichstätter Finanzskandal ist jetzt das Urteil gesprochen worden. Die beiden Angeklagten hatten zwischen 2014 und 2016 fast 60 Millionen US-Dollar des Bistums Eichstätt in riskante Darlehen gesteckt. Jetzt, ein Jahrzehnt später, kamen die beiden Männer mit einer Strafe auf Bewährung davon. Mein Kollege Willi Witte zu den Hintergründen.
Die vergleichsweise milde Strafe begründete das Gericht mit der Kooperationsbereitschaft der beiden Angeklagten. Man habe sich verständigt, Laurent Lafleur, Leiter der Pressestelle für Strafsachen beim Landgericht München II.
Und hinsichtlich dieser drei Fälle, die das Gericht jetzt abgeurteilt hat, hatten die beiden Angeklagten ein Geständnis abgelegt. Dieses Geständnis hat das Gericht auf seine Werthaltigkeit hin überprüft und kam zum Ergebnis, dass für diese drei Fälle ein klarer Tatnachweis zu führen ist. Andere Fälle wurden wegbeschränkt im Hinblick darauf, dass sie für die Höhe der Strafe am Ende keine Rolle gespielt hätten.
Der konkrete Tatbestand sieht so aus. Zwischen den beiden Angeklagten sind Bestechungsgelder geflossen, was das Gericht allerdings großenteils als verjährt betrachtet. Im Kern aber hatte der frühere Bistumsmitarbeiter mit seinem Partner Gelder der Diözese in riskante Darlehen investiert. Mit dem Geld sollten interessante Grundstücke in Texas und Florida bebaut und gewinnbringend weiterverkauft werden. Auch ein Grund dafür, dass sich der Vorgang so lange hingezogen hat.
Dieses Verfahren war zum einen sehr umfangreich, sehr komplex mit ganz entscheidenden Bezügen in die USA, weil die Investitionen, die getätigt wurden, die letzten Endes der Kernbestand dieses Verfahrens waren, in den USA getätigt wurden und es war sehr schwer, da an die nötigen Informationen heranzukommen. Das Verfahren war darüber hinaus noch dadurch erschwert, dass die Vorgänge sehr, sehr lange zurücklagen und es einfach lange gedauert hat, das Verfahren so weit aufzuklären, dass es in eine Hauptverhandlung münden konnte.
Und dabei sind die beiden Angeklagten jetzt zu einem Jahr und 4 Monaten bzw. zu einem Jahr und 2 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der Pressesprecher des Bistums Eichstätt, Bernhard Löhlein, zum Urteil.
Das Bistum Eichstätt akzeptiert und respektiert natürlich das Urteil. Man war bei dem Verfahren allerdings nicht beteiligt, sondern nur Prozessbeobachter. Natürlich hat das Bistum den Stein ins Rollen gebracht durch die Strafanzeige im Juli 2017. Das Urteil heute zeigt, dass die Entscheidung von damals richtig war.
Seitdem bemüht sich das Bistum auch, den entstandenen Schaden wieder gut zu machen. Durch Vergleiche in den USA sind bis jetzt knapp 36 Millionen Dollar zurückgeholt worden. Außerdem hat die Diözese Maßnahmen ergriffen, damit ein derartiger Vorfall sich nicht wiederholen kann.
Man hat umfassende strukturelle Konsequenzen gezogen, zum Beispiel die Kontrollsysteme verstärkt. Es gibt neue Gremienstrukturen. Die Gremien sind mit externen Fachleuten besetzt. Man hat also bereits schon seit 2018 alle Empfehlungen eines externen Gutachters umgesetzt. Und zudem veröffentlicht die Diözese seitdem kontinuierlich ihre Jahresabschlüsse nach HGB-Standard.
Möglichst große Transparenz also. Nach der Urteilsverkündung soll jetzt ebenfalls geprüft werden, ob das Bistum Eichstätt in einem zivilrechtlichen Prozess weitere Gelder zurückbekommen kann. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
And the Oscar goes to... Okay, es waren jetzt nicht die Oscars, aber für Lokaljournalisten haben die BLM-Medienpreise, also der Medienpreis der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, fast genau die gleiche Bedeutung. Auch in diesem Jahr wurden sie bei den Lokalmedientagen in Nürnberg vergeben, darunter auch der Spezialpreis Kultur, Medien und Kirchen. Dieses Jahr gab es den Preis für den Fernsehbeitrag Ein Gipfelkreuz für den Monte Caolino. Der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Thorsten Schmiege, war Teil der Jury und ist von der Wahl überzeugt.
Da wird eine nette Geschichte erzählt, wie dann tatsächlich viele Helferinnen und Helfer geholfen haben, das über 50 Kilogramm schwere Gipfelkreuz auf den Gipfel zu tragen. Sehr schöne Geschichte, gut erzählt, handwerklich sehr gut gemacht und nach einstimmigem Votum haben wir den tatsächlich minimal vorne gesehen.
Ja, und damit geht der Preis in die Oberpfalz zu OTV. Bastian Gotzwinter ist dort Chefredakteur.
Ja, wir freuen uns riesig über diesen tollen Preis. Vor allem, weil es eine Auszeichnung für eine Geschichte ist, die mir selber sehr viel bedeutet. Sie zeigt den starken Zusammenhalt hier in der Oberpfalz. Sie zeigt die Stärke des Lokalfernsehens. Wir haben da viel Herzblut hineingelegt. Und umso mehr freut es mich, dass das dann auch bei der Jury so gut ankam.
Dabei war die Zusammenarbeit bei diesem Beitrag für Gotzwinter ganz besonders.
Der Preis ist für mich vor allem eine Auszeichnung für unsere Teamleistung. An dem Beitrag haben ganz viele Menschen mitgearbeitet. Wir waren zu 5 auf dem Dreh vor Ort. Dazu kam dann noch unsere Cutterin, die die Postproduktion gemacht hat. Und ja, es ist eine Teamleistung, die da gewürdigt wird. Und deswegen freue ich mich nicht nur persönlich drüber, sondern sehe den Preis als Anerkennung für die Arbeit, die wir da gemeinsam geleistet haben.
In Nürnberg hat Bastian Gotzwinter den Preis für Oberpfalz TV entgegengenommen. Gestiftet wird der Kirchenpreis übrigens vom Evangelischen Presseverband für Bayern und dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, also von uns. Und wir gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich. Ich behaupte mal, spätestens seit Harpe Kerkelings Reisebuch und Film »Ich bin da mal weg« ist der Jakobsweg kein Geheimtipp mehr. Auch im Kino ist der Pilgerweg nach Santiago de Compostela ab nächster Woche wieder Thema. Ein französischer Film zeigt nämlich, wie zwei ganz unterschiedliche Menschen den Jakobsweg zur Selbsttherapie nutzen. Mehr dazu hören Sie jetzt von meinem Kollegen und Filmexperten Klaus Schlauk im MKR-Filmtipp. Bitteschön.
Ein ungleiches Duo auf dem Jakobsweg. Davon erzählt der französische Kinofilm Die Camino-Therapie. Zum einen ist da die Lehrerin Fred, die gefeuert wurde, weil sie eine Schülerin geohrfeigt hat. Sie sucht einen Neuanfang bei einem Verein, der straffällige Jugendliche betreut. So kommt sie zu Adam. Der Intensivtäter hat vor Gericht eine letzte Chance bekommen. Entweder er wandert mit Fred 2000 Kilometer auf dem Jakobsweg oder er muss ins Gefängnis. Auf dem Weg nach Santiago de Compostela erleben die beiden Höhen und Tiefen und müssen sich ihrer Vergangenheit stellen.
Nein, 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 komm sofort hierher!
Fresse, Mann! Halt die Fresse! Was willst du beweisen, du mit deiner Dose? Na los! Was ist? Wir sind keine Freunde, komm runter!
Weißt du was? Sei ruhig wütend! Aber du wolltest diesen Weg gehen! Du hast dich dafür entschieden! Du willst nicht mehr, lass es sein! Keiner zwingt dich! Hörst du jetzt auf, verlierst du alles, alles!
Die Camino-Therapie ist ein schön fotografierter Film an tollen Schauplätzen, der auf jeden Fall Lust aufs Wandern oder Pilgern macht. Gut gefallen hat mir auch die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren, die einem mit der Zeit durchaus ans Herz wachsen. Das ständige Auf und Ab an Konflikten zwischen Adam und Fred war mir aber oft zu sprunghaft und künstlich vom Drehbuch heraufbeschworen. Dennoch ist die Camino-Therapie insgesamt ein sehenswerter Sommerfilm, der mit Humor und Tiefgang aufwartet. Klaus Schlauk für das MKR, das Kirchenradio.
Es ist das letzte Wochenende im Juni und traditionell steigt da in München die Politparade zum Christopher Street Day, kurz CSD, die größte im süddeutschen Raum. Da kommt man gerne zum Mitfeiern, sagt auch Vian Malou Neumann, Queer-Seelsorgerin aus Landshut.
Für mich persönlich ist der CSD in München besonders wichtig. Da bin ich auch aktiv dabei. Total viele gut gelaunte, glückliche Menschen, die sich zeigen dürfen, wie sie sind. Gerade an dem Tag nochmal offensiver, ganz sie selbst sein dürfen und glücklich sind.
Der CSD ist sozusagen der Abschluss eines ganzen Monats. Juni ist ja der Pride Month, in dem der Fokus auf der queeren Community liegt.
Das braucht's, weil queere Menschen immer noch nicht gesehen und anerkannt sind vielerorts. Und es braucht es mehr denn je in der jetzigen gesellschaftlichen und politischen Zeit, wo immer mehr queere Menschen auch angefeindet werden für ihre Identität, für ihre Sexualität, aufmerksam zu machen, dass queere Menschen Menschen wie jeder andere sind und dass es um gleiche Rechte für alle geht.
Ja, und am Wochenende wird sichtbar mit allen gefeiert bei der großen Politparade zum CSD hier bei uns in München. Los geht's übrigens am Samstag um 12 Uhr. Schön, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Ja, einen Nachmittag im Monat hält sich der Würzburger Bischof Franz Jung strikt frei, denn dann belegt er Semmeln, wischt Tische ab, sammelt Lebensmittelspenden ein und er hört zu, wenn jemand schlecht drauf ist oder seine Lebensgeschichte loswerden will. Der Würzburger Oberhirte arbeitet ehrenamtlich nämlich bei der Bahnhofsmission mit.
Was haben Sie?
Fleisch.
Ja, zum Mitnehmen oder zum Hieressen? Noch einen Tee oder was?
Franz Jung bedient in der Würzburger Bahnhofsmission gerade einen wohnungslosen Mann. Er schenkt ihm Tee ein und wickelt eine belegte Semmel in eine Serviette. 4 Stunden lang steht der Bischof hinter einem Ausgabetresen. Die Besucher in der Bahnhofsmission sind zufrieden, wie der Würzburger Oberhirte hier seinen Dienst macht und zuhört.
Sehr schön und sehr gut, dass er weiß, was los ist und dass es immer mehr wird mit den armen Menschen.
Das ist voll in Ordnung.
Der Mann ist freundlich, weltoffen und hat uns also in keinster Weise je enttäuscht.
Und immerhin arbeitet Franz Jung schon seit 7 Jahren in der Bahnhofsmission mit. Schon am Tag seiner Bischofsweihe hat er sich vorgenommen, nicht nur Besuche in Sozialeinrichtungen zu machen, sondern regelmäßig praktisch mitzuhelfen.
Vor der Weihe wird der Kandidat gefragt, ob er unter anderem eben auch bereit ist, den armen, Notleidenden und Heimatlosen zu dienen. Das habe ich damals versprochen. Dieses Versprechen war mir wichtig und ich habe seitdem gefragt, ja, wie kann man dieses Versprechen in Taten umsetzen?
Einige Zeit nach seiner Weihe hat er die Bahnhofsmission besucht und schlagartig wurde ihm klar, da will ich mitarbeiten. Seitdem lässt der Bischof lieber die eine oder andere Sitzung ausfallen als sein Ehrenamt. Das findet in seinem engen Terminkalender immer irgendwie Platz.
Man kann sich den ganzen Tag nur mit sich selbst beschäftigen, wenn man will. Also Termine gibt's genug. Aber mal zu sagen, nee, ich will aus dieser Blase raus, vielleicht mal in Kontakt mit dem wahren Leben. Das ist gewissermaßen eine heilige Zeit, ne? Das fällt nicht aus. Wir legen es so, dass es stattfinden kann.
In dieser heiligen Zeit ist der Bischof einfach einer von 45 ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Würzburger Bahnhofsmission. Die leitet Johanna Anken. Natürlich wird der Bischof auch gebraucht, um Tee und Kaffee zu kochen oder die Tische abzuwischen. Aber Johanna Anken merkt, dass seine Mitarbeit den Besuchern weit darüber hinaus hilft.
Einfach, weil unsere Menschen oft Ausgrenzung erfahren. Es wird ganz oft auf sie herabgeblickt, glaube ich. Und ich glaube, dass da jetzt jemand, der eigentlich ein hoher Würdenträger ist, sich nicht zu schade dafür ist, hier wirklich genauso wie alle anderen auch Brote zu schmieren, dieses ganz Menschliche und Nahbare, das ist, glaube ich, schon nochmal eine ganz besondere Anerkennung, auch gerade für unsere Gäste.
Durch sein Ehrenamt dauert es auch immer etwas länger als geplant, wenn Franz Jung zu Fuß in der Stadt unterwegs ist. Denn da trifft der Bischof viele Bekannte aus der Bahnhofsmission.
Nach meinem ersten Dienst hier habe ich am nächsten Tag die Leute plötzlich in der Stadt gesehen. Ich hatte sie vorher nicht gesehen. Die Armen sind unsichtbar. Ne? Scham und Armut gehen miteinander einher. Gell? Man zeigt sich nicht. Aber plötzlich habe ich die Leute gesehen. Fand ich interessant. Ne? Plötzlich sieht man sie und sie sehen mich. Das ist auch schön. Ne? Also wenn wir uns begegnen in der Stadt, ist eigentlich immer schön.
Schwer fällt es dem Bischof allerdings, dass er oft weniger helfen kann, als er möchte. Hin und wieder vermittelt er jemanden an einen gemeinnützigen Caritasbetrieb. Vielen gelingt der Sprung zurück in einen geregelten Alltag jedoch nicht.
Das ist eine der wichtigen Lernerfahrungen, die ich hier am Anfang machen musste, die mir schwer zu schaffen gemacht hat. Gell? Man will irgendwie gerne helfen, denkt, nee, das ist doch gar nicht so schwer, du musst doch nur mal dahin gehen oder mal da anrufen oder halt mal dich in Selbstdisziplin üben. Ne?
Nach jahrelanger Obdach- oder Wohnungslosigkeit, getrennt von der Familie, psychischen wie körperlichen Krankheiten, verlangt das von den Menschen aber oft mehr ab, als sie schaffen können. Der Bischof hat hohen Respekt davor, wenn es etwa Wohnungslosen überhaupt gelingt, einen strukturierten Tagesablauf zu haben und in die Bahnhofsmission zu kommen.
Man lernt, wie dünn das Eis ist, auf dem wir alle gehen, gell? Wenn man so Lebensgeschichten sieht, wo man denkt, mein Gott, das war jetzt ein Erlebnis, was jemanden total aus der Kurve gehauen hat, gell? Und der keinen Tritt mehr gefunden hat. Also das Eis ist ganz dünn, gell?
Die Arbeit in der Bahnhofsmission macht Bischof Jung jedes Mal nachdenklich. Und wenn er selbst nie auf dünnem Eis gehen musste, will er wenigstens diejenigen nicht allein lassen, die darauf eingebrochen sind.
Wer jetzt sagt, cooler Typ, sowas würde ich auch gern mal machen, dann klicken Sie doch einfach mal auf die Homepage der Bahnhofsmission. Auch hier bei uns in München wird Hilfe immer gebraucht. Ja, es ist heiß bei uns in München, auch heute wieder bei über 30 Grad. Da bleiben viele gleich daheim und machen die Rollläden runter. Aber auch auf dem Münchner Tollwut gibt es kühle Plätzchen, so Sprecherin Stefanie Kneer.
Wir haben wirklich einen Platz, da lohnt es sich wirklich einfach mal reinzugehen. Eine Kühloase, ein Kühlfass. Das ist also ein Saunafass, das wir umkehren. Das heißt, es wird nicht warm, sondern kalt. Wir haben da eine Klimaanlage drin und, wie bei Tollwut üblich, nein, sie wird nicht mit Strom betrieben, sondern mit Solar und sind damit auch noch nachhaltig. Da passen so 4 Leute rein. Sicher eine schöne Möglichkeit, einfach mal kurz sich abzukühlen.
Das Kühlfass ist übrigens nicht die einzige Neuerung, sondern nur ein Teil des neuen Hitzeschutzkonzepts.
Es wird jedes Jahr heißer, das merken wir ganz arg. Und wir wollen natürlich dafür sorgen, dass unsere Menschen, unsere Besucherinnen und Besucher hier wirklich gerne sich aufhalten, auch am Nachmittag schon da sind. Und deswegen haben wir uns diverse Maßnahmen überlegt. Wie können wir selbst bei Hitze den Menschen ein kühles Plätzchen ermöglichen.
Außerdem gibt's Brunnen, Wasserwände und noch viel mehr.
Also es gibt immer wieder schattige Plätzchen zusätzlich zu dem, was wir sowieso schon an Schatten haben. Wir bieten aber auch die Möglichkeit, dass wir durch mehr Pflanzen ein angenehmeres, kühleres Klima hinbekommen. Und wir haben ein ganz tolles Wassereinsatztrio, drei Menschen in lustigen Kostümen, die auch einem eine kleine Dusche geben. Man wird nicht nass, sondern auch da sich einfach nur abkühlen.
Ganz wichtig auch, Trinken nicht vergessen und dafür am besten auch eine eigene Flasche mit einpacken.
Wir haben natürlich immer den SWM-Wasserbarstand dabei. Da gibt es gegen eine Spende das Wasser. Wir haben aber auch eine Wasserzapfstelle, die ist an der Toilettenanlage neben dem Andexerzelt, also an so einem Hauptweg. Und wer da ein Gefäß dabei hat, eine Flasche dabei hat, kann da einfach ganz entspannt sich sein Wasser holen und sich da eben dann auch nochmal abkühlen und so ein bisschen was trinken, weil das kühlt uns ja wirklich.
Ja, und vielleicht das ein oder andere Eis oder einen Frozen-Joghurt essen. So lässt sich das Tollwood dann auch bei mehr als 30 Grad genießen. Falls Sie dieser Tage das Tollwood besuchen, wir vom MKR wünschen ganz viel Spaß und eine grandiose Zeit. Ja, und schon wieder ist fast Wochenende. Zeit für die schönen Dinge wie shoppen, Sport machen oder einfach nur im Café sitzen. Wenn Sie eher nach Veranstaltungen für das Wochenende suchen, mein Kollege Willi Witte hat ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.
Lange Themennächte sind seit Jahren beliebt, wie die Lange Nacht der Museen oder die Lange Nacht der Musik. Am Freitag lädt das Dachauer Forum zur Langen Nacht der Bildung ein, und zwar auf den Petersberg bei Erdweg. Auf dem Abendprogramm stehen Workshops zu kreativen, gesundheitlichen und spirituellen Themen, unter anderem Trommeln, Waldbaden und eine Meditation zum Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi. Los geht es um 18 Uhr mit dem Abendessen. Es ist in der Teilnahmegebühr von 34 Euro enthalten, ebenso die Pausensnacks zwischen den beiden Workshop-Runden. Die Lange Nacht der Bildung endet am Freitag um 23 Uhr in der Petersberg-Basilika. Mehr Infos unter dachauer-forum.de. Wenn Sie den Freitagabend draußen verbringen möchten, sind Sie im Pfarrhof von St. Peter und Paul im Münchner Stadtteil Trudering richtig. Unter freiem Himmel lautet das Motto des dortigen Konzerts. Es singen und musizieren der Truderinger Musikverein, der Kinderchor der Pfarrei, die Kaunertaler Alphornbläser sowie die Chor- und Orchestergemeinschaft mit ihren Solisten. Den Abschluss bildet ein Feuerwerk. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Pfarrkirche statt. Das Konzert unter freiem Himmel in der Pfarrei St. Peter und Paul in München-Trudering beginnt am Freitag um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ab jetzt jede Wette gewinnen, das kommt Tim Thaler verlockend vor. Schließlich kann man damit viel Geld verdienen. Dafür soll er dem unheimlichen Baron Le Fouet sein Lachen verkaufen. So beginnt die Geschichte Tim Thaler oder das verkaufte Lachen von James Krüss. Am Sonntagnachmittag kommt die beliebte Erzählung auf die Bühne im Theater Schauburg. Das Stück ist für Kinder ab 8 Jahren. Die Vorstellung in der Schauburg beginnt um 15 Uhr. Karten kosten für Erwachsene 16 Euro, für Kinder 5 Euro. Mehr Informationen unter schauburg.net. Ich wünsche Ihnen und Euch ein kulturell entspanntes Wochenende.
Ja, so klingt es in der Einsiedelei Nüchternbrunn bei Holzkirchen morgens um 5. Bis vor 60 Jahren war die Klause von einem Eremiten bewohnt. Der passte dort auf die Kapelle auf, läutete regelmäßig die kleinen Glocken, betete und hörte den Menschen zu. Mein Kollege Alois Bierl wollte eigentlich ein Interview mit einem heute lebenden Einsiedler führen, aber er bekam lauter Absagen. Darum hat er sich gesagt, na dann probiere ich es halt 24 Stunden einmal selbst aus, ein Eremit zu sein. Einen Tag und eine Nacht lang war er in Nüchternbrunn und jetzt ist er wieder zurück und hier bei mir im Studio. Servus, lieber Alois.
Hallo.
Alois, wie schaut's denn in Nüchternbrunn eigentlich aus?
Ja, wunderbar. Das liegt mitten im Wald. Tagsüber kommen unter der Woche ein paar Wanderer und Einheimische vorbei. Die zapfen sich dann Wasser von der ständig fließenden Quelle ab. Und ab 20 Uhr war ich dann völlig allein. Es gibt dort eine kleine Kapelle und ein kleines Häuschen für den Einsiedler oder Klausner. Allerdings ohne Strom und ohne Handyempfang.
Du hast dann in dem Häuschen übernachtet?
Ja, das habe ich gemacht, aber nicht komplett. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Das Häuschen ist ja seit Jahrzehnten nicht mehr bewohnt. Es wird zwar gelegentlich sauber gemacht, aber den Vormittag habe ich zuerst einmal damit verbracht, die Spinnweben von den Fenstern, den Staub und die toten Insekten auf dem Boden wegzukehren. Da habe ich gedacht, ja, da kannst du jetzt ja einigermaßen schlafen. Aber als es dunkel wurde, habe ich es in der Stube plötzlich rumpeln hören. mich aber trotzdem auf meine Isomatte gelegt, aber kurz darauf ist der Störenfried über meinen Schlafsack gehüpft. Im Schein der Taschenlampe habe ich dann gesehen, der Krawallmacher war ein Siebenschläfer. Und nach ein paar Mal ist mir das zu bunt geworden und ich bin mitten in der Nacht in die Kapelle umgezogen.
Okay, verstehe ich. Du hast also in der Kapelle übernachtet?
Ja, im Freien wollte ich das nicht. Ich hatte keine Lust, dass mich dann Füchse oder Dachse anschnüffeln. Und so verbrachte ich eine mystische, aber nicht sehr erholsame Nacht vor dem Altar in der Kapelle. Viel geschlafen habe ich nicht.
Was hast du denn so als Klausner gemacht?
Ja, dass ich unruhig geschlafen habe, war gar nicht so schlecht, denn um 5 Uhr bin ich aufgestanden, habe die Gebetsglocke geläutet und auch sonst getan, was ein Einsiedler eben so macht. Gebetet, in der Bibel gelesen und meditierend durch den Wald gegangen. Auch die Kapelle habe ich für die Wanderer aufgesperrt und abends die von ihnen angezündeten Kerzen ausgelöscht. Das ist nicht unwichtig, denn in der Vergangenheit ist die Kapelle von Nüchternbrunn schon 2-mal abgebrannt. Ja, und dann hatte ich etliche Gespräche mit den Leuten, die vorbeigekommen sind.
Das heißt, so einsam warst du dann gar nicht?
Ja, untertags weniger, aber auch da war ich immer wieder stundenlang allein. Aber die Leute waren natürlich neugierig, warum das Einsiedlerhäuschen, das ja sonst immer zu ist, aufgesperrt ist. Und da habe ich schnell gemerkt, dass auch ein mickriger 24-Stunden-Einsiedler schnell so als eine Art Seelsorger betrachtet wird.
Okay, wie das?
Ja, nun, ein Mann hat mir erzählt, dass er das auch gerne einmal machen würde, weil ihn sein Leben so stresst. Und abends kam eine Radfahrerin, um Wasser von der Quelle zu holen, weil dessen Qualität so gut sein soll, auch wenn aus rechtlichen Gründen kein Trinkwasser draufsteht. Ja, und sie hat mir dann erzählt, dass sie so einen schlimmen Tag gehabt hätte und einfach runterkommen wollte und auch deshalb nach Nüchternbrunn geradelt ist. Ich habe ihr dann die schon abgeschlossene Kapelle aufgesperrt, wo sie tatsächlich eine Viertelstunde lang gebetet hat. Und das Lächeln und der Dank, den ich von ihr bekommen habe, das hat mich wirklich gerührt. Finde ich schön, dass ein Einsiedler mit so einfachen Dingen den Menschen was geben kann. Einfach dadurch, dass er sich halt Zeit nehmen kann für sie.
Absolut. Wie bist du denn überhaupt auf die Einsiedler in Nüchternbrunn gekommen?
Ja, ich war schon einmal vor etwa 30 Jahren für eine Reportage dort und habe es also schon gekannt. Und als ich den zuständigen Pfarrer Gottfried Doll angerufen habe, hat er sofort und unkompliziert gesagt, den Selbstversuch darf ich machen und hat mir die Schlüssel anvertraut. Also an dieser Stelle vielen Dank, Pfarrer Doll. Ich habe es trotzdem nächtlichen Stress mit dem Siebenschläfer überhaupt nicht bereut. Wann habe ich schon Gelegenheit, ganz abgeschieden so in mich zu gehen? Und auch wenn es jetzt ein bisschen drüber klingt, ich glaube, in so einer Einsiedelei geht's gar nicht anders, als dass man ein bisschen frömmer wird und über Gott und sich selbst nachdenkt. Also ich werde diesen Tag nie vergessen.
Sehr schön. Vielen Dank, lieber Alois. Mein Kollege Alois Bierl war das, der einen Tag und eine Nacht ausprobiert hat, wie es ist, ein Einsiedler zu sein. Ja, und kommende Woche wird er dazu übrigens einen Text veröffentlichen, den Sie auf unserer Homepage, also auf innehalten.de, nachlesen können. Warum manche Kinder und Jugendliche nicht bei ihren Familien leben können, hat die unterschiedlichsten Gründe. Was sie aber alle brauchen, ist ein Ort, der ihnen Halt und Perspektiven gibt. Im Landschulheim Schloss Grunertshofen im Landkreis Fürstenfeldbruck finden sie genau das. Die Einrichtung unter der Trägerschaft des St. Vinzentius Zentralvereins München ist für viele Kinder und Jugendliche weit mehr als nur eine Einrichtung. Es ist ihr Zuhause auf Zeit. Mit einem engagierten Team begleitet das Landschulheim junge Menschen auf ihrem Weg und setzt dabei auch innovative Ideen gegen den Fachkräftemangel um. Meine Kollegin Pauline Erdmann war vor Ort.
Mitten im ländlichen Raum bietet das Landschulheim Grunertshofen Kindern und Jugendlichen ein Zuhause auf Zeit. Hier leben junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihren Familien leben können. Betreut werden sie von pädagogischen Fachkräften, die die Kinder im Alltag begleiten, fördern und unterstützen. Über die Arbeit im Landschulheim und die Herausforderungen durch den Fachkräftemangel habe ich mit der Leiterin, Frau Susanne Lüttke, gesprochen.
Das Besondere ist die Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche, die wir hier im Haus haben. Wir haben Grund- und Mittelschule von der 1. bis zur 9. Klasse und einzelne Jugendhilfebereiche als auch Kindergarten und Hort mit Integrationsplätzen. Uns bringt zusammen, dass wir alle gemeinsam uns vernetzen und eng miteinander zusammenarbeiten.
Das Landschulheim Grunertshofen versteht sich als Lebensort für junge Menschen, die besonders Unterstützung benötigen. Ziel ist es, ihnen Stabilität, Orientierung und neue Perspektiven zu geben.
Die Kinder, die unsere Schule besuchen, kommen mit unterschiedlichen Verhaltensauffälligkeiten zu uns. Oftmals auch mit Schulschwierigkeiten und Schwierigkeiten, die aus dem Elternhaus bedingt sind. Es gibt unterschiedliche Jugendhilfebereiche im Haus. Das heißt, wir haben heilpädagogische Tagesstättengruppen, wir haben sozialpädagogische Tagesstättengruppen. In diesen Bereichen kommen die Kinder vormittags zur Schule und werden nachmittags bis 17 Uhr betreut in den Gruppen. In den stationären Bereichen ist es so, dass wir heilpädagogische Fünftagesbereiche haben. Das heißt, da sind die Kinder von Sonntag bis Freitag betreut. Und in der vollstationären heilpädagogischen Wohngruppe sind die Kinder das ganze Jahr über betreut. Es gibt aber regelmäßig den Kontakt zu den Eltern, sodass auch im vollstationären Bereich 14-tägige Heimfahrtswochenenden und 14-tägige Anwesenheitswochenenden geplant sind.
Und genau dieser Alltag lebt von Beziehungen, von Menschen, die begleiten, zuhören, Grenzen setzen und Vertrauen schaffen. Doch gute Betreuung braucht Fachkräfte. Und die sind im sozialen Bereich dringend gesucht. In Grunertshofen geht man deshalb neue Wege.
Wir suchen immer wieder Personal, Pädagogen, die stationär arbeiten. Es ist mittlerweile recht schwer geworden, Personal zu finden, das stationär über Tag und Nacht an Feiertagen und Wochenenden arbeiten möchte. Das hat uns dazu gebracht, dass wir uns nach außen umgeschaut haben und wir über die Organisation Talent Orange uns überlegt haben, Personal, Pädagogen aus Kolumbien zu rekrutieren.
Doch wer in Deutschland als pädagogische Fachkraft arbeiten möchte, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Mitarbeiterinnen aus Kolumbien mussten deshalb nicht nur den Schritt in ein neues Land wagen, sondern auch nachweisen, dass ihre Ausbildung den Anforderungen hierzulande entspricht. Welche Qualifikationen dafür nötig sind, erklärt Frau Lüttke.
Unsere Erwartungen waren, dass es Pädagogen sind, Sozialpädagogen sind, die schon eine gewisse Berufserfahrung mitbringen, die eine abgeschlossene Ausbildung haben und die eine gewisse Offenheit mitbringen, sich diesem Experiment zu öffnen.
Die kolumbianischen Fachkräfte sind erst seit kurzer Zeit in Deutschland. Die Einarbeitung und Integration verlaufen nach Angaben von Frau Lüttke jedoch von Anfang an sehr positiv. Darüber freut man sich im Landschulheim Grunertshofen sehr.
Wer mehr über das Landschulheim Grunertshofen erfahren möchte, einfach reinhören in die aktuelle Folge von Total Sozial, jederzeit auf inhalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, wir sind mittendrin in der Hochzeitssaison. Ja, und damit der Tag zum unvergesslichen Erlebnis wird, braucht es eine gute Vorbereitung. Also nicht nur das Brautkleid, der Blumenschmuck oder das Essen müssen sorgfältig ausgesucht werden. Nein, auch die perfekte Musik in der Kirche.
Und die kommt von der Königin der Instrumente, der Orgel. Wenn Kirchenmusiker Martin Schwingshandel in St. Ursula in München-Schwabing die ersten Töne von Wagners Brautchor anschlägt, dann sind viele in der Kirche schon zu Tränen gerührt.
Einerseits sind die Leute erstmal überwältigt, zum Beispiel beim Einzug, wenn jetzt da ein klassischer Hochzeitsmarsch gespielt wird, von der Wucht durch diese Feierlichkeit, mit der sie nicht gerechnet haben. Und dann natürlich dieser Moment nach der Trauung, wenn ein leises Stück kommt, das sie dann auch persönlich nochmal über diesen Moment nachdenken lässt. Also das sind, glaube ich, die zwei Punkte, wo das Gänsehaut-Feeling am größten ist.
Auch Mendelssohn Bartholdy gehört zu den Klassikern, die regelmäßig nachgefragt werden. Aber manche Brautpaare haben auch ganz persönliche Wünsche.
Das betrifft dann besonders Popsongs, also da, wo es eigentlich gar keine Orgelnoten gibt, wo man sich einfach, wenn man sich darauf einlässt und das dem Brautpaar quasi ermöglicht, wo man die eigentlich selber bearbeiten muss. Zum Beispiel von Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Habe ich immer zum Auszug spielen müssen, das muss ich erst mit den Noten suchen und das dann quasi für Orgel bearbeiten.
Freilich passt nicht jedes Lied in die Kirche und zur Orgel. Hier berät der Organist das Brautpaar im Vorfeld ganz genau.
Also ich spiele einfach was vor und ich mache ihnen auch klar, dass es einfach im Rahmen vom Gottesdienst anders ist wie jetzt bei der Party. Und dass es eigentlich auch den Reiz ausmacht, dass man da was Feierliches macht. Und es gibt so viele gute Stücke für Orgel, für Hochzeiten. Da muss man gar nicht jetzt auf die abgenutzten Pfade sich bewegen, sondern ich stelle dann einfach was vor und meistens lassen sich die Leute darauf ein.
Doch es kommt auch immer wieder mal zu kuriosen Musikwünschen.
Der Bräutigam hat mich angerufen und hat gesagt, und nach der Trauung spielen Sie aus der Kantate von Johann Sebastian Bach, ich stehe mit einem Fuß im Grabe, die Aria. Und wie er das dann so gesagt hat, das hat mich erstmal schmunzeln lassen.
Für den Organisten darf die Musikauswahl ruhig persönlich und manchmal auch ungewöhnlich sein. Entscheidend ist für ihn etwas anderes.
Ich fände es auch schön, wenn die Gemeinde was singt. Also diese Teilnahme auch aktiv teilnehmen, zusammen in der Kirche zu singen, finde ich sehr schön. Das ist für mich dann die perfekte Hochzeit, also wenn man es nur da ein Konzert abliefert.
So wird aus festlicher Musik ein gemeinsames Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Überall brennen in diesen Tagen große Feuer in den Gemeinden und auf den Bergen. Johannes- oder Petersfeuer heißen sie. Aber warum gibt es eigentlich diese feurigen Spektakel gerade jetzt, Ende Juni? Wir klären das in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Johanni- und Petersfeuer, erklärt von Pfarrer Simon Eibel.
Beide, Johannesfeuer und Petersfeuer, haben ihren Ursprung natürlich im Heidnischen. Es ist ein magischer Ritus, der so in der Sonnenwende gefeiert wurde. Der Brauch, dass man Strohpuppen verbrennt, hängt eigentlich damit zusammen, dass man damit auch Krankheiten abwehren möchte. Missbildungen bei Kindern abwehren möchte, das hat so mit der Vernichtung des Dämonischen zum Tor. Bei uns im Christlichen hat es natürlich einen ganz positiven Charakter gekriegt. Ich habe jetzt in meiner letzten Predigt darauf hingewiesen, dass eigentlich ganz interessant ist, dass die Kirche das Johannesfeuer oder das Petersfeuer gerade zur Sonnenwendfeier veranstaltet. In der Zeit, wo die Sonne am höchsten ist, feiert man eigentlich die, die für die Botschaft Jesu durchs Feuer gegangen sind. Und am 24. Dezember, in der Zeit, in der die Sonne am tiefsten ist, in der die Nacht am längsten ist, feiern wir die Geburt Christi. Das heißt, gerade in der Zeit, wo der Sonnenstand am höchsten ist, weisen wir schon auf den, der das eigentliche Licht ist, der dann, wenn das äußere Licht am wenigsten scheint, der dann sein Licht leuchten lässt. Ich habe zu dir gesagt, wir feiern den, der in unserer äußersten Dunkelheit sein Licht schenkt. Nicht jetzt, wo der Sonnenstand hoch ist, sondern dann, wenn es eigentlich äußerlich alles dunkel ist, wenn alles darauf hindeutet, dass alles am Sterben ist, dann ist er unser Licht der Welt, der uns am Leben hält. Und insofern ist auch Sonnenwendfeier, Petersfeuer, Johannesfeuer ein total christlicher Brauch.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.